Raus ans Wasser in Berlin und Brandenburg. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Mit den schönsten Touren, den Trendsports, Treffpunkten und Traditionen. Insider-Tipps inklusive. Dazu ein praktischer Serviceteil mit Karten und Adressen. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin.
Wenn es richtig eingesetzt ist und wenn es kein Druck ist und wenn es nicht dieser gesellschaftliche Terror ist. Weil Sexualität ist ja wackelig wie so eine Lippfassäule. Außen bunt und innen hohl.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen wunderschönen guten Tag. Heute haben wir wieder Mittwoch und Mittwoch ist unser Expertinnen-Tag. Und heute ist hier Katrin Hinrichs. Und das war deine Idee, lieber Schatz.
Ja, weil ihr seid die beiden Frauen, mit denen ich in meinem Leben am meisten über Sex gesprochen habe. Du als meine Ehefrau und Katrin als meine Podcast-Partnerin. Hallo liebe Katrin.
Hallo liebe Suse, hallo liebe Hajo. Ich muss mich ja ein bisschen umstellen jetzt, der zu zweit.
Ja, wir podcasten nämlich auch beide und zwar im Auftrag des Hamburger Abendblatts. Es war die Idee des Chefredakteurs Lars Haider, uns beide. Wir kannten uns gar nicht so richtig, ne? So ein bisschen von ferne.
Nicht, ja, von Weiten. Ja.
So, und Lars sagte, Mann, Katrin, die hat doch so eine Sexberatung. Und Hajo hat
nicht
doch
Sexbude,
so eine Sexbude. Erklär doch mal, was du machst.
Ja, also ich bin Therapeutin, Sexualtherapeutin. Der direkte Titel ist klinische Sexologin. Und ich habe einen bunten Strauß von unterschiedlichen Klienten und Klientinnen, die da kommen. Junge Leute, ältere Menschen, mittelaltere Menschen. Also, und das ist interessant, weil jeder, der durch die Tür kommt, ein anderes Störungsbild mitbringt oder sagen wir mal auch ein anderes Problem oder anderes Projekt. Ich nenne es auch lieber Projekt, weil Problem ist immer gleich so negativ.
Mhm. Sag mal, Suse, ganz praktisch, in deiner psychologischen Arbeit spielt das Sex eigentlich auch eine Rolle?
Wir hatten im Studium zumindest sowas mit, ja, so ein Seminar, wo es um Beziehungen ging. Mhm. Da war Sexualität so ein Teil davon. Und ich selber habe das auch noch ein bisschen vertieft, weil es ja durchaus ein Thema ist, das auch im Coaching immer mal wieder so gestreift wird. Also jetzt nicht vielleicht völlig als Thema da im Raum steht, aber durchaus auch Nebenaspekte hat. So. Und deswegen auch nochmal an dich die Frage, Katrin, klinische Sexologin, also was muss ich mir da genau vorstellen, weil ich habe da gar keine Ahnung von.
Hört sich immer so an, also eigentlich musst du dir vorstellen, es ist wie deine Arbeit, also therapeutisch und ich bin Gesprächstherapeutin, aber ich mache eben auch viele Körperübungen. Und ich spreche über Sexualität, klar, da habe ich auch kein Problem damit, sonst wäre ich auch falsch. Und ich durch klinische heißt, ich kenne die ganzen Störungsbilder.
Ja.
Und ich weiß, wann es Zeit ist, jemand zu sagen, jetzt gehen Sie zum Urologen, jetzt gehen Sie bitte zur Gynäkologin oder gehen Sie zur Praxis, zur stabilen Mitte, Beckenboden, Physiotherapeuten. Das habe ich schon ganz genau gelernt und das auch und natürlich die Erfahrung mit der Zeit. Ich mache das ja jetzt schon viele Jahre und man kriegt so ein bisschen schon das Gefühl dafür.
Aber jetzt ist das ja nicht das, womit du mal gestartet bist, ne? Also ich habe irgendwie gelesen, du hast Betriebswirtschaftslehre studiert, du hast in einer Castingagentur mitgearbeitet, du hast beim Axel Springer Verlag gearbeitet.
Ja, stimmt alles.
Wie kommt man denn dann zu so einer Berufung?
Ja, also Betriebswirtschaft stimmt und das habe ich auch irgendwie durchgezogen. Ich fand es auch okay. Aber mein Schwerpunkt war damals schon Psychologie und das hat mich irgendwie interessiert, aber wie der Mann so ist, ich bin auch so ein typischer Hamburger Fischkopf und habe eben so diese Buchhalternase gelernt und dann habe ich eben eine Ausbildung beim Springer Verlag gemacht über 2 Jahre, ich sollte sozusagen als Trainee da bleiben. Dann kam es irgendwie anders, ich wurde auf einmal schwanger und damit hatten die nun nicht gerechnet, das war auch nicht was ich angekreuzt hatte, aber zum Glück ist es mir passiert und dann habe ich nach einem Jahr angefangen mit meiner Schwester zusammen, die ist so der kreative Teil und die hat viele Filme vorher besetzt und hat gesagt, weißt du was, ich kann zwar kreativ Filme besetzen und habe auch eine Idee davon, aber mit diesem ganzen anderen Kram möchte ich gar nichts zu tun haben. Mhm. So, und dann kam ich ins Spiel. Und so hat sich aus dieser anfänglichen Idee auch eine sozusagen eine Arbeit entwickelt, die sehr wichtig war, weil sie hat davon.
Das war die Casting-Agentur.
Ja, und sie hat da viele Jahre davon gelebt. Und wir haben das jetzt nicht gemacht wie der Papst in der Boutique im Wuppertal, sondern wir mussten wirklich auch Umsätze machen, weil sie davon gelebt hat. Und das hat dann 15 Jahre gut funktioniert. Mhm. Insofern kam das. Und dann war es eben so, dann hat sie sich nochmal ein Glück gefunden. Leider kurzfristig, aber egal, auf jeden Fall haben wir die Agentur verkauft. Und ich muss euch auch sagen, es war dann auch so, änderte sich so. Mhm. Weißt du, wir haben ja noch viele Kinderrollen besetzt, wir haben viele Schauspieler besetzt und gesehen. Und da hieß es so, also ihr müsst an einem Tag 30, 40 Leute mindestens casten, das wird nicht anders bezahlt und. Das heißt, wir mussten den absagen, es war uns wichtig.
Ja.
Dann hieß es immer, nee, also dafür haben wir keine Zeit, bezahlen wir nicht. Haben wir natürlich trotzdem gemacht, weil es ganz, ganz wichtig ist. Und dann haben wir gesagt, so, dann ist es jetzt an der richtigen Zeit. Und wollten wir beide was anderes machen. Wir hängen sehr aneinander und das ist auch gut so. Aber meine Schwester ging nach England und studierte.
Ihr seid Zwillinge, muss man dazu sagen.
Nein, wir sind nicht Zwillinge. Ich hatte einen Zwillingsbruder, der leider nicht mehr lebt. Und zum Glück hatte ich noch meine jüngere Schwester. Das war mein großer Halt und ist auch noch mein großer Halt gewesen. Und dann ging die nach England und studierte Gartendesign, weil sie sagte, ich bin sowieso ein grüner Daumen, so ein grüner Zwerg. Ich musste, also sie ist sehr groß, nicht ein Zwerg, aber so von der Idee her.
Ja.
Und ich habe gesagt, Mensch, da war da noch was. Psychologie hat mich immer interessiert. Und dann habe ich gesagt, ich glaube ans Nischentum. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Ich bin eines Morgens aufgewacht, dann sagen alle, du spinnst doch. Habe gesagt, das ist genau das Thema, was ich interessant finde. Mhm. Also zum Unbill aller um mich rum. Mhm. Aber ich fand es interessant.
Die Kinder in der Schule, wenn die sagen sollen, was macht denn deine Mama, für die ist das ein bisschen schwierig.
Horror.
Oder?
Meine Tochter sagte neulich, Mami, bin ich froh, dass ich nicht immer in Hamburg wohne? Bin ich froh, dass ich nicht mehr zur Schule gehe? Ich finde es ja schon ein bisschen peinlich. Stell dir mal vor, Omelie, also meine Mutter, würde sowas machen. Was meinst du, wie peinlich dir das wäre? Da hätte ich gesagt, nee, ich hätte gesagt, das ist eine coole Alte. Nee, Mami, so weit kriegst du uns nicht. Na gut, sie haben ihren Frieden gemacht jetzt und ich mache das so lange. Es ist alles irgendwie friedlich zu Ende gegangen mit der Idee, dass es peinlich ist.
Jetzt ist es ja ein bisschen besonders, weil du hast ja einen Mann, der auch sehr prominent ist.
Ja. War mal mein Chef.
War mal dein Chef?
Ja. Ne? Stefan Aust, ne? Spiegel-Chefredakteur, jetzt bei der Welt. Was ist er? Herausgeber.
Ja.
Gerade einen Merkel-Film in 5 Teilen gemacht, also journalistisch noch schwer zu Gange.
Ja.
So ein bisschen unangenehm ist ihm das auch, oder?
Also ich würde mal sagen, hätte er jetzt nicht unbedingt angekreuzt, aber ich glaube oder ich hoffe für ihn, dass er seinen Frieden damit gemacht hat, weil ich es nicht mehr lasse. Ja.
Aber lass uns noch mal praktisch werden. Jetzt kommt ein Herr, sagen wir mal, in den besten Jahren.
Also so wie du.
Schatz, ich hätte es jetzt ein bisschen verschleiern wollen.
Aber wir sind hier unter uns und also ich glaube, da können wir
du
das mal sagen.
Du fragst ja auch nur für einen Freund.
Ich frage nur für einen Freund, so heißt der Podcast tatsächlich. Ja. Ich frage für einen Freund, was ich eigentlich einen ganz hübschen Ansatz finde, weil ich kann immer so tun, als würde ich für jemand anders fragen. Ich komme jetzt zu dir in deine Praxis in Hamburg, in der Isestraße, feine Altbaugegend. Was sind so meine klassischen Sorgen oder Probleme, mit denen ich zu dir komme?
Also erstmal muss ich sagen, es ist schon mal toll, wenn du als mittelalter Mann kommst, weil es ging erstmal, dass es sehr viele Frauen gab, die kommen, weil wir, Susi, du wirst es bestätigen, die Frauen sind meistens die sagen, ich gehe da mal hin und höre mir das mal an, mal gucken, vielleicht kann ich mir Hilfe suchen. Mhm. Ich habe dann so Frauen, die dann auch, ich komme aber gleich zu den Männern zurück, Mensch, ich habe keine Lust mehr, machen Sie mal, dass ich Lust habe. Also man muss klar sagen, wir sind ja keine Reparaturwerkstatt, aber es hilft ja manchmal schon, wenn man so ein bisschen jemandem Raum und Platz gibt und einfach mal zu reden. So um die Männer, das finde ich erstaunlich und das freut mich auch. Also ich bin ja immer meistens begeistert von den Männern und wenn die dann ankommen und sagen, ich habe dann mal eine Frage. Ich frage nicht für ihren Freund, sondern sie haben eine Frage. Mhm. Und dann ist es erstmal so, ich merke richtig, wie die ankommen. Ich hatte neulich mal einen da, ich mache die Tür auf und sagte, oh Gott, Sie sind ja gar keine Frau. Sie sind ja eine Frau. Ich wollte doch zu einem Mann. Entschuldigung, ich bin hier schon ganz durcheinander. Ja, sage ich, das ist so und es wird sich die nächste Stunde nicht ändern. Sie können sich überlegen, kommen Sie rein oder setzen Sie sich erstmal hin, kommen Sie mal an. Und dann war das ganz toll, weil der kam dann an und er setzte sich hin und ich sage dann immer, die haben Schweigepflicht, ich habe Schweigepflicht, beziehungsweise sie brauchen mich auf der Straße nicht zu grüßen, es ist alles in Ordnung, weil ihr dürft nicht vergessen, wir reden hier über ein sehr schambesetztes Thema.
Ich sagen,
Also denen fällt ja eher der Himmel auf den Kopf, als dass sie da reden. Mhm. Und wenn dann noch ein Kerl mir gegenüber sitzt, nun bin ich, wie gesagt, schon leicht aus der Spielzeit raus vom Alter her, aber ich merke doch, dass die erstmal ein Problem haben. Aber dann ist es so, wenn die sich akklimatisiert haben, wenn sie das Gefühl haben, es passiert ihnen nichts und es ist alles in Ordnung. Und wenn man dann mit denen darüber spricht, warum sie da sind und mit denen ein Projekt entwickelt. Und manchmal ist es auch die Frage, wo kriegst du sie? Mhm. So, du kennst das. Also wenn da einer ankommt, vielleicht irgendwie ein Reeder oder ein Geschäftsmann, durch mein erstes Leben kann ich dann natürlich sagen, so, worum geht es denn? Wie läuft das Geschäft? Mhm. Wie laufen die Schiffe? Ich habe gehört, die Schifffahrt geht wieder los. Wie toll. Dann können wir so ein bisschen ein paar Nebenschauplätze aufbauen,
ja,
damit die sich erstmal wohlfühlen. Weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ich sage auch immer, die erste Stunde, gucken Sie mal, schauen Sie mal. Vielleicht finden Sie mich unerträglich, weil ich bin unerträglich, weil ich nachher mit Schularbeiten arbeite. Mhm. Aber du wolltest wissen, warum sie kommen.
Ja.
Die kommen an, weil sie erektile Dysfunktion haben. Das heißt, sie haben ein Problem mit ihrer Erektion. Sie haben vielleicht ein Lustlosigkeitsproblem. Ich habe auch einige Männer, und das finde ich besonders toll, die kommen auch mit Liebeskummer. Nicht, dass das toll ist, dass es das ist. Liebeskummer tut so weh. Mhm. Und jetzt heißt immer, ja, das muss man sich doch dran gewöhnt haben, wenn man älter ist. Nee, der Kummer ist natürlich ganz, ganz doll da. Trennung, alles das, weißt du, wo du den Leuten einfach mal Zeit und Raum gibst.
Das ist so ein kleiner Tod im Grunde, ne?
Oh, es ist sogar für manche fast ein ganzer Tod. Also das muss man ganz sagen. Also es ist nicht nur Goethe hat sich damit rumgeschlagen, auch in der Neuzeit schlagen wir uns damit rum. Und das ist schön, wenn man denen so ein bisschen das Gefühl hat, ja, also sie rufen dann auch mal an oder schreiben mal, stellen sich vor, was passiert ist. Und das ist mir auch irgendwie wichtig, mit denen dann so einen Kontakt zu haben, weil wir über die Situation, warum ist das überhaupt passiert? Mhm. Wir landen oft im Körper und wir landen in der Körperlichkeit. Mhm. Und die haben noch nie, ich schwöre es euch, die haben noch nie damit drüber gesprochen. Die gehen zum Urologen, dann wird gefragt, ich weiß es, weil mein Schwager ist Urologe, und dann frage ich den mal, was fragst du denn so? Ja, dann frage ich, ist die Sexualität in Ordnung? Dann sagen die, ja, bestens zweimal die Woche höher.
Mhm.
Ja, aber wenn du genau nachfragst.
Ist gelogen.
Ist gelogen. Du weißt ja, es wird nirgends so viel gelogen wie in der Sexualität.
Ja, genau. Zweimal ist viel zu wenig.
So ungefähr.
Ja.
Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Ja.
Und weil das ist ganz anders. Die haben teilweise Monate keinen Sex. Die wissen auch gar nicht, wie es geht. Es gibt auch welche, die können nicht mal, also die können gar nicht mal küssen. Dann frage ich, wie küssen sie denn? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also du fängst eigentlich fast bei A und B wieder an.
Mhm.
Dann haben manche so ein Halbwissen durch die Pornografie, was ja manchmal auch gut ist und wichtig ist. Und manche bleiben auch in der Pornografie leider hängen. Das ist ein Riesenthema. Dafür können wir hier die ganze Nacht brauchen. Will ich gar nicht aufreißen, den Deckel. Ist nur klar, wenn die immer mal wieder Pornografie gucken, das wissen wir von den Jungs, die mit 12 bis 12 anfangen, aber auch die mittelalteren Männer gucken dann eben Pornografie und wundern sich, warum sie zu Hause keine Lust mehr haben, warum die Paarsexualität nicht funktioniert. Und ich bin dann auch echt rustikal. Ich frage dann auch, wie machen sie das in der Autoerotik? Was machen sie? Wie fassen sie was an? Was für Pornofilme gucken sie sich an? Wo gucken sie sich dann? Ich erkläre denen ganz genau, die Logik des Systems hat jeder ein einziges System, wie er funktioniert.
Ja.
Und denen dann zu erklären, ihr Körper, klar, wir machen Sex mit dem Körper, wie der funktioniert. Dann sagen die, ja, wie soll das funktionieren? Ja, normal halt.
Mhm.
Und normal halt, sozusagen wirklich, normal halt höre ich irgendwie jedes Mal.
Mhm.
Und dann sage ich so, jetzt sitzen wir schon ein bisschen beieinander. Dann versuche ich denen richtig zu erklären, wie man den Körper anders einsetzen kann, wie man die Hand anders bewegen kann, wie man den ganzen Körper anders einsetzen kann. Also quasi die Werkzeuge deines eigenen Körpers.
Mhm.
Und wenn die das begreifen, zu sagen, und denen das Wissen, du kannst denen Wissen vermitteln, dann sagen die, aha. Und dann, das ist so toll, dann ist diese anfängliche Scham und die anfängliche Peinlichkeit, das haben die total vergessen. Dann sitze ich denen gegenüber und dann ist es, bin ich das gar nicht, sondern dann sind die in ihrem eigenen System und verstehen, aha, es geht um die Aha-Erlebnisse. Deswegen funktioniert es nicht, das könnte ich anders machen.
Mhm.
Und dann ist es eben auch eine Therapie, die sozusagen in kleinen Schritten funktioniert. Ich gebe den Schularbeiten auf und sage immer sozusagen, ich bin ja kein Tennis und kein Tennislehrer und kein Golflehrer. Das heißt, ich gucke mir das ja nicht an, ich kann es ja nur hören.
Ja.
Und dann fange ich an, okay, da hakt es und da hakt es. Dann machen wir auch Körperübungen.
Genau, und das wollte ich gerade fragen. Was muss ich mir unter Körperübungen vorstellen? Ne? Weil
jetzt machen Sie sich mal frei, junger Mann.
Genau, bei Sexualität geht ja sofort ein Riesenfilm los.
Ich weiß, also das war ein klarer Einsatz von dir, Hajo. Weißt du, klar, dass du da reingerätst?
Muss ich mich nackig machen,
genau, Frau muss Lehrerin. Ich mich nacken? Ja, ja, genau. Ja. Das denken ja mal alle. Und überhaupt, das muss man mal sagen, dieser Mythos. Sexologinnen, und die müssten doch eigentlich immer Sex haben und immer überall Sex haben. An dieser Stelle, nein. Es geht wirklich um meine Partie. Ja,
dann
tut mir leid.
Auf,
ja, verstehe. Ja. Ich musste jetzt mal die harte Wahrheit raustun. Es tut mir echt leid. Also, interessant ist, das ist eine richtige Frage, Susi, ich mache mit den Körperübungen insofern, weil wir wissen ja, das ist ja eine Binse, dass sie, was sie über den Kopf, über die Gedanken kannst du über den Körper beeinflussen.
Ja.
Das ist ja klar von der
Psychosomatik. Damit arbeite ich auch.
Genau. Damit arbeitest du. Wir machen es ein bisschen anders. Wir sagen, durch den Einsatz des Körpers, durch den Körper, dass du ihn anders einsetzt, dass du anders atmest, dass du anders, es geht immer auch um Muskeltonus, dass du den Körper anders einsetzt. dass du den Rhythmus deiner Bewegung, kleine Bewegung, große Bewegung, damit kannst du ganz viel verändern. Mhm. Und was ich interessant finde, durch die Veränderung des Körpers veränderst du die Gedanken. So, mhm. Und jetzt kommen wir ins Spiel, weil wenn du anders denkst und sagst, okay, ich kann das so oder so machen und es klappt auch dann besser, dann hast du ein anderes Idee, Mindset. Dann denkst du genau, dann denkst du anders. Und wenn du anders denkst, dann nimmst du anders wahr. Und ich sage immer, wissen Sie, jede Wiederholung schärft unsere Wahrnehmung, weil die kennen ihren Körper nicht. Neulich sitzt da so ein, wie du ihn beschrieben hast, Mittelalter, attraktiver Kerl und sagt, wissen Sie was, ich bin so eine, wie so eine Fleischpuppe. Ich spüre gar nicht viel. Mhm. Könnt ihr euch das vorstellen? Wo man sagt, okay, 5 Kinder später, also der hat mal irgendwas gespürt, aber in Wahrheit hat er nie was gespürt. Wisst ihr, wenn man jung ist und das Testosteron ganz oben ist, dann läuft das alles.
Ja.
Dann geht auch eine schnelle mechanische Stimulation, dann läuft das.
Ja.
Und für eine Schwangerschaft brauchst du ja gar nicht viel. So, aber diese Methode, die er sich wirklich beigebracht hat in jungen Jahren, da denkst du ja nicht drüber nach.
Nee.
Funktioniert eben oft nicht mehr im Älteren, wenn du älter bist. Und selbst dann kommt er an, ich habe ja viele, die dann kommen und sagen, wissen Sie was, ich habe mir jetzt von meinem Urologen die blaue verschreiben lassen. Ich sage, okay, dann mal los.
Also für alle, die das übersetzt haben wollen, ich glaube, sie heißen Viagra, Cialis.
Genau, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten.
Wo Herren wie ich häufig Werbung zugespielt kriegen im Internet, komischerweise.
Ja, und verstehe ich gar nicht.
Und vom Urologen, wenn man das will.
Kann man das sofort kriegen.
Rätst du dazu?
Ja, das ist gut, dass
ich
du das sagst.
Ich frage für einen Freund.
Ja, klar. Also, das muss man auch ein bisschen unterscheiden. Erstmal vorweg ist ganz wichtig, ich habe ja viele Männer, die da ankommen und sagen, stellen sich das mal vor, nur hat das auch nicht mehr geklappt. Also die sich das Gefühl haben, ihnen fällt der Himmel auf den Kopf, bei ihnen ist gar nichts mehr los. Da muss man immer sagen, und die Urologen geben sich bestimmt Mühe, kann ich gar nicht so weit urteilen, aber es ist nicht das Allheilmittel. Warum wohl nicht? Weil die Angst vom Versagen ist größer als die Tablette.
Ja.
Und das Nichtwissen. Es geht wieder um Nichtwissen. Es gibt Leute, die nehmen die Tablette, setzen sich hin, machen Kreuzworträtsel und denken, das wird wohl gleich passieren. Nein, es passiert natürlich nicht, weil du brauchst natürlich Lust und du brauchst Stimulation. Das wissen die oft nicht. Und dann komme ich jetzt ins Spiel wieder mit meinen Körperübungen. Wenn die jetzt die Viagra nehmen und denken, so jetzt passiert hier gleich was höher, es geht los, aber die eine Methodik haben, die von den Gedanken her so panisch ist, dann setzt unser autonomes Nervensystem ein, nämlich Kampf und Flucht.
Ja.
Und Kampf und Flucht.
Oder Freeze.
Oder Freeze, genau das. Und weißt du, früher war es der Säbelzahntiger, heute sind es die Gedanken, die dich einholen. Da wird das nicht laufen. Und das ist auch bei den jungen Männern, die ich übrigens öfters, da habe ich öfters Fälle, die haben dann Viagra genommen, haben es dann und haben dann sind die
aus
verzweifelt.
Panik
ja, klar.
Vom ersten
und
Mal.
Und so. Nee, oder auch nach dem ersten, zweiten Mal, wo es nicht geklappt haben. Und wenn das dann nicht klappt, also dann ist, Elisa, dann ist wirklich brennt der Baum. Da ist dann ganz große Panik angesagt. Und das ist ganz schwer für die. Also, wenn die dann kommen, kann man sie wieder rauskrollen.
Jetzt habe ich, jetzt hatten wir ja Pandemie oder wir haben sie immer noch. Was hast du da beobachtet? Also, wenn wir dieses Brennglas wieder so draufsetzen und sagen, wie ist es in Deutschland mit der Sexualität während der Pandemie gewesen?
Ganz unterschiedlich, wie wir uns vorgestellt haben.
Klar.
Ja, also ich wurde letztes Jahr gefragt, ob ich mir jetzt auch vorstellen könnte, dass es jetzt einen riesen Babyboom gibt. Da habe ich erstmal gesagt, nicht, weil ich Nihilist bin, überhaupt nicht. Ich habe mir nur vorgestellt, was ist eigentlich los, wenn die da aufeinander sitzen? Gibt es nicht eher einen Dichtestress? Stellt euch mal vor, die Paare, die alles im Außen agieren, die ganz viel immer zu tun haben, die sitzen aufeinander, sind aufeinander, auf einmal aufeinander gepfropft. Beide Homeoffice, das heißt, du sitzt an einem Tisch.
Ja.
Du bist nicht nur Frau, du bist nicht nur Mutter, du bist nicht nur noch Schwester und Tochter, sondern du bist auch noch vielleicht Lehrerin und musst alles an einem Platz, die ganze Zeit, alle Rollen.
Ist nicht sehr erotisch.
Das kommt erschwerend hinzu. Und wenn du dann noch jemanden hast gegenüber, der das Gleiche macht, dann hörst du mal wieder mit seinen Kollegen, was für einen blöden Kram, der mit seinen Kollegen redet, wo man sagt, oh Mann, das ist ja peinlich. Und dann sitzt er dir noch vielleicht im gleichen Wohnbeutel, also im gleichen Jogger gegenüber.
Ja.
Also und oben vielleicht noch Oberhemd, unten Händler ist vielleicht, oder freie Fall, ich kann es nicht beurteilen. Das ist ziemlich unsexy.
Ja.
Und das ist das, was wir auch beobachtet haben.
Plus die Kinder, die ja auch noch in der Wohnung sind.
Die dann
sind,
auch noch rumquieken. Und natürlich, das heißt, dann hast du einen doppelten Stresssoße. Du hast nicht nur den Stress, dass du den Alten irgendwie ziemlich unsexy gerade findest, dann hast du auch noch einen Stress mit den Kindern und hast gleichzeitig einen totalen Stress, weil du auch noch ein schlechtes Gewissen hast. meine Kinder sind jetzt zu Hause, der Mann ist zu Hause, wo du immer rumquiekst, dass der nicht da ist. Das musst du doch alles toll finden. Und du findest alles andere als toll. Du bist genervt ohne Ende.
Und du fragst dich, wann ist endlich mal die Zeit für mich alleine
wann hier
in dieser
Zeit
Wohnung oder überhaupt?
Genau, und das habe ich, da habe ich mehrere, ich habe ja durchgearbeitet die ganze Zeit und das habe ich ganz oft gehabt. Und habe ich gesagt, wissen Sie was, jetzt machen Sie mal einfach bitte mal einen Plan, Struktur. Und zwar unterschiedliche Dinge. Die Singles, da habe ich gesagt, so auch Struktur. Morgens aufstehen, duschen, Sport und dann so. Also richtig an die Hand zu nehmen, so quasi so. Und dann macht ihr abends, habt ihr Ruhe und macht ihr meinetwegen, macht ihr euch irgendwie das nett. Schaltet euch mit, sucht euch eine Bubble, mit denen bleibt ihr. Das hat so für viele ganz gut geklappt. Diese Tinder-affinen Leute, die, für die war es ein bisschen schwieriger. Aber ich habe gesagt, Kinder, macht es doch ganz anders. Ist doch toll, mal ein anderer Einstieg. Dann geht mal eben dreimal spazieren. Dann triffst du dich auf einen Kaffee mit jemandem, wo vielleicht mehrere Leute stehen, dann lernst du die mal anders kennen. Und die Frauen haben gesagt, ja, super, die jungen Frauen. Ich habe ja zum Glück auch so junge Frauen. Die jungen Männer haben gesagt, finde ich irgendwie ein bisschen uncool. Ja, weil die anders unterwegs waren.
Ja.
Aber am Ende war das gar nicht so verkehrt. Und dann gab es natürlich jetzt auch die Paare, die gesagt haben, Mensch, ins Kind, also ich habe den nochmal ganz anders kennengelernt. Und irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Das matcht überhaupt nicht mehr. Und da muss man die Zugbrücke auch mal hochfahren und sagen, nee, das war eine harte Zeit. Und dann gab es wieder gute Sachen, wo die Leute so ein bisschen ambivalent waren, die sich so ein bisschen verlaufen hatten. Jeder macht da seinen Kram. Das geht ja schnell. Du kannst ja im Außen ganz viel agieren. Die saßen aufeinander und haben gesagt, Mensch, wir gegen den Virus, wir haben es gut hingekriegt.
Da fällt mir jetzt ein, weil du jetzt gerade von außen sprichst und für mich immer so der innere Raum auch so wichtig ist, also den mehr größer werden zu lassen, mich mehr zu spüren, was will ich eigentlich, was will ich nicht und so. Wie weit spielt das auch eine Rolle in deiner Arbeit? Also wirklich dieses, es ist ja nicht nur der Körper, den ich vielleicht außen oder irgendwie spüren kann oder mit dem ich mich vielleicht so, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel streicheln oder so, ne? Das sind ja alles so Möglichkeiten. Inwieweit spielt dieser innere Raum auch eine Rolle, also auch bei der Sexualität?
Eine große Rolle, ganz, ganz große Rolle. Deswegen ist es gut, dass du das ansprichst, Suse. Der innere Raum, das geht doch darum, dass man den erstmal für sich entdeckt.
Ja.
Und dann sagt so, das ist mein innerer Raum. Und das bei den meisten, die trauen sich ja nicht, den inneren Raum aufzumachen und zu sagen, so, weißt du, meine Bedürfnislage, darum geht es immer.
Ja, genau.
Die meisten trauen sich ja nicht, ihre Bedürfnislage sozusagen kundzutun. Und das ist doch das, was eigentlich spannend ist, nämlich zu sagen, es geht doch mal dieses, weißt du, ich mag auch immer so gar nicht so gern dieses Wort, Bindungsangst, Bindungsambivalenz, worum geht es eigentlich, Bindung? Geht es nicht darum, um sich nicht zeigen zu können, sich nicht zeigen zu wollen, eigentlich so eine Zeigeunlust, Zeigeverweigerung, weil in dem Moment, jetzt knurrst du da schon,
aber ja, das
in dem
ist Moment, diese Angst, sich verletzlich,
ja, genau so
diese
ist
Verletzlichkeit,
das ist vollkommen klar,
weil aber, wenn ich sage, was meine Bedürfnisse sind, habe ich Angst davor.
Klar, dann machst du einen Raum auf, das war die Frage von Suse.
Genau.
Das war die Frage von
Suse. Es braucht Vertrauen.
Es braucht Vertrauen, aber Vorsicht mit Vertrauen, sage ich an dieser Stelle immer. Im Krieg und in der Liebe ist Vertrauen immer gefährlich. Es braucht vor allem ein gutes Selbstwert zu sagen, ich mache den Raum auf, ich traue mich zu sagen, das und das gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin jetzt mal ein bisschen körperlich, weil es ja mein Job ist. Mir gefällt der schnell stoßende Sex jetzt überhaupt nicht. Wir wissen, Frauen, also mal 80% der Frauen können davon überhaupt nicht kommen. Und das mal zu sagen, die machen dann die Augen zu, ich sag
Augen
dann immer
zu
so,
durch,
ja, Augen zu durch, mach die Augen zu, denk an England, also klassischer Fall, ich hatte neulich eine junge Frau mit, weiß nicht, 4 Kinder später, tolle Frau, und die hat einfach gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich bin kaputt. Ja, haben wir schon gesagt, Sex muss auch anreizmotiviert sein.
Ja.
Natürlich hat die keine Lust, die ist kaputt, die ist müde. Und der Mann liest dann jeden Morgen verlauten, es gibt aber noch Pflichten, also ich weiß nicht, aus welchem Jahrhundert der noch kam, aber er kam und sie kam zu mir und das fand ich auch gut. Und dann habe ich gesagt, ja, wie lösen Sie das denn? Können Sie das sagen, dass Sie im Moment kaputt sind, wenn man nachts immer aufsteht? Man ist auch erschöpft.
Naja, 4
Kinder. Dann hat sie gesagt, nein, das ist gar kein Problem. Ich habe jetzt abgemacht mit ihm, immer sonntags vor Tatort und ich liege unten. Kann man auch so lösen. Also gibt es die unterschiedlichen Situationen. Ne? Also
aber ist am Ende ja nicht befriedigend.
Nein, oder? Du hast gesagt, nach dem Raum hast du gefragt. Die konnte ihren Raum nicht aufmachen, insofern, dass sie sagt, ich kann jetzt im Moment nicht, ich möchte jetzt mal eine sexfreie Phase, wir hatten euch die Sendung und das finde ich auch interessant, das zu akzeptieren. Und er hat gesagt, es gibt noch Pflichten und das muss eingehalten werden. Da kann man sich natürlich ungefähr vorstellen, wie lange macht die das mit, weil die Frau traute sich nicht, ihr Bedürfnis nachzugeben. Nun muss man fairerweise sagen, er traute sich auch nicht, das zu besprechen. Er konnte nur irgendwie auf den Tisch klopfen und sagen, es gibt noch Pflichten. Da wusste sie schon Bescheid. Mhm. Also beide haben ihren Raum nicht aufgemacht. Wenn er gesagt hätte, und das finde ich immer so interessant, ich habe hier die Männer, die sagen, ja, ich brauche den Sex. Ich frage immer, warum wollen sie Sex? Manchmal ist es auch nur, der war natürlich auch hinten übergefallen. 4 Kinder später, dem fehlte die Nähe, die Körperlichkeit. Und fairerweise finde ich es wichtig, hier zu erwähnen, viele Männer können darüber nicht reden, sondern können ihre Emotionalität nur zeigen durch Sexualität. Mhm. Also wir Frauen sind gern mal anders, wir speisen immer unsere Emotionalität.
Dann werden wir auch schnell mal hysterisch
so
genannt oder
aus,
so.
Aus dem Herzen heraus. Und von der Emotionalität geht es zur Genitalität. Aber bei Männern ist es wirklich, das beobachte ich immer wieder, oft anders. Da geht es erst zur Genitalität. Und wenn sie dann Sex hatten, bevor sie sozusagen schnarchen, sich umrollen und schlafen, es gibt auch welche, die dann so ein bisschen Nähe zulassen können. Ja. Und bei dem war das so. Aber es lag natürlich, wie du immer so gut sagst, Hajo, an der fehlenden Kommunikation. Deine Räume, die beiden haben ihre Räume nicht aufgemacht, Suse. Das zu der Frage.
Aber das ist doch ein Hammer. Wir leben in einer hypersexualisierten Gesellschaft.
Ja.
Ob ich mir jetzt Instagram angucke und die ganzen Bikini-Bilder, ob ich mir Pornografie angucke, die ja keiner guckt, ne? Die meistgeklickten Seiten der Welt guckt komischerweise keiner.
Du
guckst auf jede gottverdammte Litfaßsäule, wo irgendeine Reklame ist. Okay, inzwischen, es hat sich ein bisschen was gewandelt. Das Frauenbild ist im wahrsten Sinne des Wortes breiter geworden. Also es sind nicht immer nur die Supermodels, die du siehst. Das finde ich auch alles in Ordnung. Aber du hast so eine totale Kluft zwischen Sex als öffentlicher Appell so. Du musst dreimal am Tag. Und du sagst auf der anderen Seite, bei dir in der Praxis sitzen ganz viele Menschen, die Zähne nicht mehr auseinanderkriegen und ja, ihre Sorgen, ihre Bedürfnisse. Also das ist schon... Ich sag mal so, der äußere Anspruch und die Binnenrealität, die klaffen schon ganz schön auseinander. Ne? Da wird ja auch ein riesiger Druck aufgebaut, auch auf unsere jungen Leute, was die da alles so performen müssen. Ich meine, wenn ich als 12-Jähriger mir ein Porno angucke und denke mir, huch, ach, so sind
das
Mädchen.
Das ist aber perfekt
hier alles. Ja,
so soll das wohl sein, ja.
Also da bist du aber schon auf einem falschen Gleis.
Das wäre jetzt auch eine Frage, ne? Was macht das eigentlich mit den jüngeren Generationen. Also wir hatten ja noch Papas Pornohefte und
die Bravo und sowas.
Und die Bravo und sowas.
Ja,
alles genau. Was macht das mit den Jüngeren, wenn du plötzlich so, wenn alles so frei verfügbar ist?
Ja, das ist eine interessante Entwicklung, die wir gerade haben. Also mir macht das manchmal ein bisschen Kummer. Es macht mir jetzt keine schlaflosen Nächte, aber fast manchmal doch. Insofern, weil mir fehlt so dieser natürliche Wachstum. Mhm. Ich sag, dann habe ich neulich auch, ich habe da ja viele junge Männer, die dann sitzen, weil die genau diese Historie haben. Die fangen mit 12 an, wir wissen es aus Studien, wann die anfangen mit Pornografie. Dann haben die so bis sie 17, 18 das erste Mal sozusagen, haben die nur Pornografie geschaut. Wir sagen, dann haben die sich ein Skript angelegt, also Verhaltensweisen angelegt. Dann denken die, so muss das sein. Also ich will jetzt nicht Porno grundsätzlich verteufeln, auf keinen Fall. Aber in diesem Fall ist es manchmal abenteuerlich, weil ich habe ja dann auch auf der anderen Seite die jungen Mädchen, die dann ankommen und sagen, ja, also ich weiß nicht, muss ich jetzt sofort Oralsex machen? Also ich habe mir jetzt von meiner Ärztin, wollte ich mir jetzt mal so ein Betäubungscreme für Analsex aufschreiben. Ich sage, wie bitte?
Wie bitte?
Ja, genau. Mhm. Ich sage, ja, warum haben Sie denn Bedürfnis? Nee, überhaupt nicht, aber ich glaube, das wird jetzt so erwartet. Die schauen nämlich manchmal Pornos, die Mädchen, das wissen wir auch. Aber viele schauen auch Porno, weil sie wissen wollen, was von ihnen erwartet wird. Und wenn man sich die Entwicklung vorstellt, dann schauert es mich. Das heißt, diese Kussgeschichten, diese Padding-Geschichten, diese kleinen Liebesgeschichten, all das fehlt doch einfach, die gewachsene Struktur.
Ja.
Da wird das erwartet und die jungen Männer wissen es doch nicht besser. Die denken, ah, es ist so. Und da finde ich, ihr seid ja hier wirklich am Puls der Zeit, da müsste man doch dringend, ich meine, Herr Spahn hat jetzt gerade anderes zu tun, aber da müsste man noch mal über die Aufklärung sprechen. Was heißt denn Aufklärung? Die Kinder wissen genau, wenn du in der Schule um die Ecken kommst mit einer Banane und einem Kondom, dann wissen die alle, was damit anzufangen ist. Mhm. Im Kindergarten heißt es, lernen Nein zu sagen, sofort ist auch alles richtig und wichtig. Aber was heißt Sexualität, den Reichtum? Was heißt Beziehung? Und was so wichtig ist, lernen Nein zu sagen.
Ja.
Und diese, du hast mich nach der Entwicklung gefragt und das ist interessant. Wir haben ja eine sexuelle Revolution in Ende 60er gehabt. Das war ja auch wichtig und auch ganz, ganz richtig. Jetzt haben wir die neosexuelle Revolution, die meiner Meinung nach viel entscheidender ist. Warum denn wohl? Weil wir haben jetzt die neuen Medien Internet. Das ist doch eine ganz andere Situation. Das heißt, weißt du, früher mussten wir lernen, uns durchzusetzen, dass sie das oder das dürfen. Heute ist alles erlaubt quasi. Ja. Du kannst zu Hause bleiben, per Internet alles bestellen. Du kannst alles haben, alles läuft und nichts geht.
Und du lernst eher dich, du musst eher lernen, dich abzugrenzen. Und
das, was ja, aber du, die Kinder, das heißt, die Körperlichkeit fehlt doch. Die können im Internet alles erreichen, dann gehen sie vielleicht mit dem Mädchen aus, weil die hübsch aussieht und gut riecht. Und dann denken sie, jetzt muss ich das hier alles leisten. Weißt du, und das ist das, was ich wirklich bedrohlich fast finde.
Aber oder es geht noch so weit, dass du dann ja Tinder und diese ganzen Dating-Plattformen hast, wo es ja teilweise auch einfach nur um Sexualität geht.
Ja.
Aber diese Bindungsbereitschaft zu sagen, okay, wir haben uns jetzt hier gefunden und wir bleiben jetzt ein Paar oder so. Ich habe auch ganz viele junge Menschen in meinem Umfeld, die sich einfach gar nicht mehr binden können oder wollen, weil es könnte ja gleich morgen noch was Attraktiveres haben.
Ja, klar, es wird gewischt, du lässt dich auf nichts mehr ein. Ich sage immer, du hast ja gar keine Chance mehr auf den zweiten Blick. Und wer diesem Standard oder dieser Schönheitsstandard nicht entspricht, hat überhaupt keine Chance mehr bei Tinder. Ja. Und das finde ich natürlich abenteuerlich. Du hast überhaupt gar keine Möglichkeit. Und da muss man sagen, weil, wie ihr schon sagt, wir nennen es ja auch den Marmeladeneffekt. Du stehst nachher davor und denkst, ach, da könnte noch was Besseres kommen. Mhm. Du lässt dich auf nichts mehr wirklich ein. Und was bedeutet das für unsere Gesellschaft?
Mhm. Genau. Ich frage jetzt mal für einen Freund, ne? Das kennen wir ja aus unserem Podcast. Also für alle übrigens, die ein bisschen mehr Informationen haben wollen aus Katrins reichhaltigem Erfahrungsschatz. Der Podcast heißt Ich frage für einen Freund. Ich schicke die Adresse auch nochmal unten in den, wie nennt man das, Captions, glaube ich, neudeutsch unter diesem Podcast. Also ich frage für einen Freund, Katrin, stell dir vor, ein reiferes Paar in den besten Jahren nach mehreren Jahrzehnten Ehe kommt zu dir und sagen, irgendwie ist das auch nicht mehr ganz so explosiv wie damals, als wir uns kennengelernt haben. Was machen? Reparieren Sie uns mal, Frau Hinrich.
Ja, Potztausend sage ich da nur. Nein, natürlich. Und ich finde ja toll, dass die dann kommen und dass sie das ernst nehmen und dass sie sich damit auseinandersetzen.
Passiert das, dass Paare bei dir anmarschieren? Ja, passiert, absolut.
Passiert auch, ja. Ich habe mehrere Situationen. Ich habe die eine Situation, wo die zusammen ankommen und der Mann das Gefühl hat, ich bin eine Reparaturwerkstatt, hier ist meine Frau. Mal sehen, dass die wieder funktioniert. So, was ich ganz eigentlich immer mache, ich trenne die Paare auch und jeder hat ja so eine eigene Idee, warum er Sex hat, das haben wir schon besprochen und was eigentlich dagegen spricht, beziehungsweise was nicht wirklich mehr matcht, denn man muss auch sagen, es entwickelt sich manchmal auseinander. Und natürlich, und das ist eben so eins der Mythen, Sex ist immer leidenschaftlich und Sex ist immer toll. Das ist natürlich ehrlich gesagt ein totaler Quatsch, gerade wenn du lange aufeinander bist.
Ja.
Sex bringt mal mehr und mal weniger Spaß und
immer das, vorm Tatort und ich bin unten.
So, weißt du, naja, ihr lacht, aber das ich ist natürlich, es, ja, das ist, aber so ist es und ich finde es so wichtig mal zu sagen, so, was ist denn entscheidend? Warum möchten Sie mehr Sex? Warum möchten Sie weniger Sex haben? Was stört und was stört nicht? Und das sind die nicht in der Lage zu sagen. Das ist natürlich auch unangenehm. Und wenn du hörst, dass du irgendwie langweilig bist und der Mann dann allein bei mir allein erzählt und das, da könnte ich sowieso ehrlich gesagt, da könnten mich die Haare raufen. Ja, wissen Sie, also dieser langweilige Hausfrauensex, warum sind eigentlich Hausfrauen, warum haben die eigentlich langweiligen Sex? Da könnte ich ja schon mal überhaupt mal so böse gucken, mache ich natürlich nicht. Ich gucke dann meistens, versuche sportlich zu gucken. Dann sagen die und Oralsex, das zählt für mich nicht. Ich sage, was ist das für ein Anforderungskatalog? Ich werde dann ja auch mal rustikal. Das heißt, der Erwartungshaltung wird natürlich auch gespiesen vom Porno, muss man auch sagen.
Klar.
Die ist immens und ist enorm gewachsen. Das so, und dabei, diese falsche Erwartungshaltung, da geht mir so ganz wichtige Sachen oft verloren, nämlich die Emotionalität und das, sozusagen das seelische Band. Und das ist das, ich meine, man kennt sie ja dann auch so ein bisschen. Und wenn die Frauen allein kommen, dann sagen die genau das. Und sagen, ja, wissen Sie, ich habe überhaupt keine Intimität mehr. Und die meinen nicht die Intimität des Nackten, sondern die meinen die Intimität der Emotionalität.
Ja.
Und wenn die das Gefühl haben, sie werden nicht gesehen und nicht wahrgenommen, ja, dann haben die auch nicht so viel Lust. Das heißt, wir haben ja schon gesagt, Sex ist was anderes als Liebe. Aber viele brauchen die Gefühl der Geborgenheit und sagen, ich werde hier anerkannt, ich werde hier geliebt und ich darf so sein. Und jetzt haben wir das wieder. Ich kann mich so zeigen. Ich kann auch mal sagen, ich mache dies jetzt nicht und das finde ich ja ganz gut. Die trauen sich gar nicht. Ja, was finden Sie denn schön? Die wissen es nicht.
Ja.
Was möchten Sie denn? Die wissen es nicht. Die sind so verhaftet und sozialisiert in dem Gefühl, man ist eher so bedient.
Genau, und man muss dem,
ja. Weißt du, und die können auch, die können sagen, ja, ja, sie können dann dieses und jenes für den Mann machen, sie wissen, was ist schön, was er schön findet. Mhm. Und ich sage, ja, und wenn, ich bin ja immer gern mal Mandelöl unterwegs mit den Massagen, auch der Genitalität und so, dann sagen die, finde ich super, ich zeige denen auch genau an so einem Modell, wie das dann besonders schön ist, finden die ganz toll. Und dann sage ich so, und was finden sie denn gut? Ach, mir ist eigentlich egal. Ich sage, nein, aber so gut finde. Das heißt, die haben sich eigentlich abgeschnitten zu ihrem eigenen Körper. Da kommst du jetzt wieder ins Spiel, Suse. Mhm. Die wissen nicht, was sie wollen. Die wollen eigentlich nur irgendwie bedienen, weil sie das Gefühl haben, wenn ich es nicht tue, tut es jemand anders. Also genau, mache ich es lieber.
Dann ist dann mein Mann weg.
Dann ist der weg. Und manchmal ist es auch so, muss man klar sagen, die Realität ist auch so. Es ist auch ein harter Kampf da draußen.
Ja.
Aber das ich bedauerlich finde, die wissen nicht, was sie selber schön finden und können das dann auch nicht äußern. Mhm.
Würdest du denn sagen, es gibt da einen riesengroßen Unterschied zwischen Frauensexualität und Männersexualität?
Ja, noch. Wir sind ja alle emanzipiert und es wird ein bisschen besser, aber in dem Alter, wo wir jetzt drüber sprechen, ist es noch so. Mhm. Es geht um dieses Bedienen und von wegen, Hauptsache er hat es gut und die haben nie gelernt, ihre eigenen Bedürfnisse kundzutun und sie sind auch so nicht so sozialisiert. Das heißt, Frauen haben eher nicht so viel Lust und das ist auch in Ordnung. Mhm. Wir reden von einer Zeit, das ist noch nicht so lange her, da konnten die Frauen nicht wählen und der Mann musste unterschreiben, wenn sie arbeiten konnten. Das ist noch nicht so lange her.
Nee, das stimmt.
Und das hat natürlich damit zu tun.
Mhm. Das heißt aber, der Mann ist in deiner, also ich sag mal in unserer Altersklasse immer noch so der Anspruchsteller und die Frau die Wunscherfüllerin.
Nein, also dann, wenn ich das jetzt bejahen würde, das war tendenziös länger so, aber inzwischen hat sich es ein bisschen gedreht. Ich habe einige Paare, wo es genau umgekehrt ist, wo er nicht mehr möchte und sie jetzt sagt so, jetzt ist irgendwie, die Kinder sind aus dem Haus, der Hund
Menopause
ist tot.
Und es ich brauche keine Sorgen mehr haben, dass ich schwanger
genau,
bin.
Genau, ich habe jetzt mehr Testosteron, jetzt geht's mal los und höher. Und er hat sich so um seinem, weiß ich mal, in seinem 20 Kilo zu viel, 10 Kilo zu viel Bauch irgendwie eingesetzt, wie, was ist denn jetzt noch los?
Findet sich aber eigentlich immer noch ganz hot.
Die finden sich ja meistens hot und das ist, weil der ist auch so sozialisiert worden, es reicht Mann zu sein. Ich sag ja immer, früher weißt du, dieser Frühschoppen, wie sahen die da alle aus bei Werner Höfer?
Ja, ja,
also
ja.
Hätte man gesagt, oh, also der hätte normalerweise kein Bewerbungsgespräch überstanden. Heutzutage wäre damit nicht weitergekommen. Aber die von damals, wie gesagt, reichte, dass sie einfach Mann waren. Mhm. Und das ändert sich so ein bisschen. Und was ich interessant finde, es gibt auch diese ganz extrem hohe Quote der grauen Scheidung. Mhm. Das ist nämlich genau, wie du sagst, Suse, das ist so nach der Menopause. So, was war denn noch? Ich habe, wie gesagt, ich bin jetzt frei. Die Kinder sind fertig und ist gut, der Hund ist tot, jetzt habe ich Zeit, jetzt mache ich was Neues, jetzt möchte ich was erleben, ich möchte mal andere Leute treffen. Und wenn er nicht mitzieht und sich nicht mitentwickelt, sorry, dann ist er raus.
Er hat ein Sky-Abo für die Fußball-Bundesliga.
So, zum Beispiel. Ja, ja. Was in Ordnung ist, was zu gönnen ist, das sind aber auch oft die Männer, die dann ganz aussteigen und sagen, so, wenn du es nicht bist, dann ist es die Nächste, aber die sind dann 15 Jahre jünger. Also das gibt es natürlich auch
ganz jetzt oft. Haben wir ja Sommerferien gerade, ne? Und ich denke, ich stelle mir immer so vor, die Leute fahren jetzt endlich in die Ferien. Erholung ist ja ein ganz großes und Wohlbefinden und so ist ja so ein ganz großes Gut. Und ich glaube, ganz viele Leute denken auch darüber nach, ach, endlich jetzt in den Ferien, da lassen wir es mal krachen. Was du rätst du denn solchen Paaren, die dann sagen, ja genau, die dann sagen so, und jetzt fahren wir in den Urlaub und jetzt geht's mal wieder rund hier.
Jetzt
ja.
ist es soweit.
Ah, jetzt aber höher. Ja. Ja. Ja, also langsam würde ich immer anfangen, aber körperlich werden. Weißt du, ich sage immer, die Männer, die kommen dann zu mir und sagen, ja, das haben sie gesagt, ich soll meine Frau mal wieder ein bisschen küssen und mal im Nacken küssen und so ganz lieb sein. Ja, das ist auch schön.
Ja.
Und wir Frauen lieben das auch mal, dieses absichtslose Berühren. Das finden wir prima. Nur wenn du körperlich werden willst, dann musst du auch mal wieder ins Unten kommen. Das heißt, du sagst nicht, ich hauch dir in den Nacken und sagst, du siehst heute so hübsch aus, sondern ich sage, bitte, ich möchte heute Abend mal eine kleine Po-Massage. Mhm. Ich habe mal eine tiefere Stimme. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Muskelspannung und fange mal an. Ja,
also das heißt, ich nehme meine Dessous auch gleich alle mit. Und
ich nehme die mal mit und fange mal wieder an.
Du nimmst deine Dessous mit. Ich werde wahnsinnig.
Ja, fang doch mal wieder an. Versuch da dich aber wirklich langsam ranzutasten. Aber dann, wie ich immer sage, erste Leben. Ziel, Lage, Maßnahme. Ziel ist klar.
Ich liebe es immer. Ziel, Lage, der Maßnahme. Damit kommst du immer. Aber,
ja, aber
jeder versteht
es. So. Ja, aber es versteht man. Klar, und die klar. Männer verstehen auch, wenn ich mit denen so rede, das verstehen die. Und auch die Frauen. Das heißt, nimm dir doch mal wieder Zeit. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach.
Ja.
Da ist doch schon nach so vielen Wochen. Jetzt ist natürlich nach der Pandemie ein bisschen was anderes. Aber normalerweise ist ja schon die erste Herausforderung, du fährst mit dem im Auto, sitzt mit dem alleine und der hat jetzt vielleicht nicht andauernd zu telefonieren, weil auch in dem Job ist mal Sommerferien. Mhm. Ups, von außen wird immer viel draufgetan und viel kompensiert. So, jetzt ist die nackte Wahrheit im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Mhm. Hältst du das aus? Sonst zu Hause hast du getrennte Schlafzimmer, weil der eine schnarcht, die andere nervt, weil sie nachts immer rumtigert. Ho, jetzt ist es aber eine ganz andere Situation. Hm, würde ich mal sagen, an dieser Stelle, geh es an.
Kannst du mal irgendein Beispiel bringen, was man dann gut machen könnte? Also was könnte so ein Paar, das jetzt in Urlaub fährt, tun, damit das ein bisschen sich mal anders zeigt?
Also ich habe eine Idee. Oder sage ich erst gleich? Nee,
sag du ruhig, komm, geht rein.
Also ich glaube tatsächlich, wenn beide mit der riesigen Erwartung kommen, jetzt müssen wir aber mal wieder ein intimes Gespräch führen, weil ja Urlaub ist, der Schritt ist zu groß. Ich würde tatsächlich Musik von früher auflegen. Ich würde einfach erstmal Musik von aus der Kennenlernzeit, was weiß ich, Catch a Gugu oder Tears for Fears oder dieser ganze Kram.
Wake me up before you go.
So, weißt du, weil ich glaube, über Musik schaffst du sowas wie, schwingst du so zwei Menschen in so eine gemeinsame Erinnerung. Und weißt du noch, wie ich dich damals hinter dem Schützenfestzelt, also wie ich dir meine Kronkorkensammlung, ja, wie auch immer.
Also das finde ich eine gute Idee. Also ich glaube, du hast schon viel gelernt im letzten Jahr.
Wir machen fast 30 Folgen.
Jetzt kommst du ins Bild.
Oh, ich finde es toll, wenn zwei Frauen über meine Sexualität reden. Danke, mehr davon.
Nein, also in kleinen Schritten sich rantasten. Denkweise schon mal positiv finde ich gut. Und dann nicht gleich glauben, man müsste den doppelten Rittberger vom Schrank hüpfen.
Auf dem ersten Parkplatz direkt so, auf den Kofferraum.
Wirklich vielleicht tanzen. Umarmung. Ihr glaubt nicht, wie wichtig eine Umarmung ist. Und dann nicht eine Umarmung, wie du Tante Tilla umarmst und küsst, sondern wirklich auch ran. Das heißt Becken an Becken, küssen. Wann hast du dein Gegenüber mal wieder geküsst? Und ich meine, richtig küssen. Große Augen, wenn ich sowas frage.
Heute Morgen würde ich sagen.
Du nur wieder, alter Streber.
Ja, entschuldige.
Ja, sorry. Aber ich sag nur, wir haben ja von den anderen angesprochen, die wirklich Schwierigkeiten haben. Umarmung, küssen und dann wirklich auch mal dies, was ich immer sage, Mandelöl massieren und nicht immer denken, weil die Frauen sagen, ja, kenne ich schon, dann sagt er, soll ich immer den Nacken massieren, der will aber nicht den Nacken massieren.
Nicht schon wieder
so,
den Nacken.
Dann einfach mal sagen, so, jetzt massiere ich sie mal und sag mal, was findest du denn jetzt schön, dass die sich auch mal wieder trauen, was zu sagen und trau dich und weißt, was so schön ist, verführe doch mal wieder.
Aber weißt du, was ich so interessant finde? Also ich, Massagen und so weiter kenne ich. Kann mein Mann auch wirklich gut.
Gut für dich.
Er sagt dann immer, jetzt sag doch mal, was du möchtest. Und ich bin aber dann so in meinem Körper drin, dass ich gar nicht mehr reden mag. Also ja, ich mag dann nicht mehr reden oder denken oder sowas.
Da kann man sagen, weißt du, lass doch mal den Atem sprechen. Ja. Ein Ton wie, oh, dieses, das finden die mit am furchtbarsten, wenn sie das machen sollen. Ich sag mal, wie ist die... Wie atmen? Das ist aber die Sprache der Atmung. Und wenn ich sozusagen immer dieses Stöhnen, das wollen die alle nicht hören. Warum wohl? Weil du öffnest damit sozusagen von der Brustatmung auch mehr in die Bauchatmung. Mhm. Das heißt, es kann die Lust kann mehr durch den Körper zirkulieren. Mhm. Ich bin ja dann auch körperlich. Ich sage dann solche Dinge und das finden die erst ganz ungewöhnlich. Das heißt, du musst nichts sagen, wenn du einfach nur sagst und wenn du dich bewegst. Es geht ja immer um die Bewegung. Bewege den Körper, weil es geht ja von der Spannung oft in die Überspannung. Das heißt, du bist dann so, wie du gesagt hast, eingefroren. Mhm. Aber wenn du dich bewegst, und dann kann das die Lust und überhaupt eine Erregung, es geht ja immer darum, um die Erregung, kann mal wieder anders durch den Körper fließen. Aber du hast so Anfänge. Also mit der Musik finde ich eine super Idee. Ich komme jetzt mit der Umarmung, ich komme mit Küssen, ich komme mit der Massage. Und alles andere mal in Ruhe auf sich zukommen lassen. Das muss jetzt nicht am ersten fehlen, gleich sonst
fehlen. Nee, genau. Und eben gar nicht jetzt unbedingt genau das Ziel, so ein Ziel zu haben.
Genau
so. Da müssen wir jetzt hin, sondern wirklich einfach sich so mal treiben zu
entwickeln lassen. Genau, du hast vollkommen recht. Ich glaube, das ist das allerbeste, überhaupt, dass die mal wieder Nähe aufbauen, auch körperliche Nähe. Du kannst dir das ja echt abgewöhnen, wenn du das die ganze Zeit nicht hattest.
Ja.
Stell dir vor, die neue Bundesregierung, sagen wir mal, der liebe Gott möge uns davor schützen, aber Armin Laschet wird Bundeskanzler und ruft dich an und sagt, Frau Hinrichs, obwohl ich ein gläubiger Katholik bin, sehe ich doch, dass Deutschland ein Sex- und Erotikproblem hat. Alle reden drüber, keiner tut's, alle sind verdruckst. Wollen Sie nicht meine Sexministerin werden, die erste in der Bundesrepublik Deutschland? Was würdest du Deutschland dann so verordnen?
Also erstmal würde ich sagen, ich mache mit. Klar. Ich fürchte nur, dass er über diese Hürde nicht springt.
Er weiß es noch nicht.
Wir werden es ihm nahelegen. Also ich würde erstmal an diesem Gesundheitsministerium, da würde ich extra ein Fach dafür einrichten. Mhm. Dann würde ich mit Aufklärung, habe ich vorhin schon gesagt. Mhm. Ich würde aber auch versuchen, dass die Leute mit den jungen Leuten mehr sprechen, nämlich über die, zum Beispiel Pornografie. Wir werden so und so viel Filter heißt das ja, glaube ich, da einschalten können und trotzdem werden sie Wege finden. Es geht eben darum, dass es ein Ziel ist, abends vielleicht am Tisch zu sitzen und sagen, Mensch, ich habe gestern einen Porno gesehen, der war ganz scheußlich, dass man das kundtun kann.
Ja. Mhm.
Also diese Scham, die natürlich noch da ist. Wir sind aber eine andere Generation und natürlich haben wir eine Scham. Das ist auch in Ordnung. Wir haben hier über Scham schon mal gesprochen. Mhm. Aber es geht darum, um eine natürliche Scham. Und es geht darum, um eine Scham, die übertrieben ist, wo man sagt, da und da kann ich was tun. Und das ist, glaube ich, das Bild der Sexualität aus diesen neuen Medien so ein bisschen, ich würde mal sagen, zu entzerren. Und dann mal zu sagen, das und das ist wichtig und Sexualität ist sowas Tolles und was Besonderes. Und das sollte man sich auch nicht kaputt machen lassen. Mhm. Und das ist mir fast eine Sorge, nee, dass das gerade passiert.
Das ist ja eher was wie Lebensenergie, ne?
Also unbedingt. Wenn es richtig eingesetzt ist und wenn es kein Druck ist und wenn es nicht dieser gesellschaftliche Terror ist. Weil Sexualität ist ja wackelig wie so eine Lipfassäule, außen bunt und innen hohl oft. Mhm. Weil es hat ja mit, wie du schon sagtest, mit Spüren.
Ja.
Spüren, berühren, darum geht es doch, mal wieder Spaß am Spüren zu entwickeln.
Ja, und hast vor allen Dingen im Körper zu sein. Ne? So. Wir sind einfach in einer Gesellschaft.
Mendes, bevor ihr euch ja hier jetzt...
Wir reden uns jetzt hier in Rage.
Richtig geil redet.
Nein, aber stopp mal eben.
Ich habe noch eine Männerfrage, ja, aber mach du erst.
Aber dieses permanent eigentlich im Kopf sein und auch annehmen, dass das, was ich da oben alles denke, richtig und toll und sonst wie ist. Und das ist ja, was wir dabei vergessen, ist eben, dass es diesen Körper noch gibt und dass dieser Körper, wenn man ihn als Tempel sieht, meinetwegen, dass wir über den Körper und auch die Sinne unglaublich viel wahrnehmen können. Und das ist ja nicht nur, wir gucken nicht nur, sondern alleine jetzt meinetwegen mit dem Hören, ne, wenn ich Musik höre, die jetzt besonders vielleicht sogar erotisch ist oder so, dass das ja auch wieder was bei mir auslöst oder das Spüren oder Fühlen oder Riechen oder was auch immer, ne?
Aber das ist genau das Bewusstsein. Das Bewusstsein dafür wieder zu schaffen und auch dieses Wort Achtsamkeit will keiner mehr hören, aber darum geht es genau. Ja. Die Sinne schärfen. Und wir haben ja die Sinne, vor allem in der Visualität, aber wir haben noch so viel mehr Sinne. Und dann können wir uns doch nicht wundern, also da sitzen Leute, wie gesagt, die sagen, ich spüre mich ja gar nicht. Nee. Ab hier vorne geht nichts mehr. Ja, wie sollen die denn guten Sex haben? Ich weiß es nicht.
Nee, ich bin aber noch bei einer anderen Gruppe von Menschen, die Schwierigkeiten haben, guten Sex zu haben. Gleichstellung, Feminismus, Diversity, Singularität, alles richtig und hat alles seine Berechtigung. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass der Mann im Allgemeinen und speziell in seiner Ausgabe als alter weißer Mann als so ein richtiges Feindbild, auch gerade von jungen Frauen, aufgebaut wird. Also der Mann im Allgemeinen ist übergriffig, will immer nur ran, will immer nur seine Macht ausüben. Und wie gesagt, wenn du dann noch in der Trump-Liga spielst, bist du irgendwie noch schlimmer. Das heißt, viele Männer, habe ich jedenfalls das Gefühl, auch so im Freundeskreis, stehen unter diesem Generalverdacht, eigentlich Männer sind Schweine. Und da gibt es so ein Ungleichgewicht, so die Frauen sind die guten, sanften Opfer, die immer nur Dienst leisten und die Männer sind immer die übergriffigen Gorillas. Seht ihr das auch so? Weil ich habe das Gefühl, man muss auch ein bisschen die Männer mitnehmen. Und ich meine, ja klar, sollen Frauen selbstbewusst sein, gar keine Frage. Aber dieses Männerdiskriminierende, oder bin ich da jetzt gerade ein bisschen zu...
So.
Ihr guckt mich beide schweigend an,
schweigend an, weil wir wahrscheinlich gerade überlegt haben, wer was sagt.
Ja.
Ich kann nur sagen, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Natürlich sind diese alten weißen Männer so sozialisiert, dass die echt nerven, weil sie nicht über Gefühle sprechen können. Aber die sind natürlich auch so aufgewachsen. Ich spreche nicht, ich bin ein einsamer Kämpfer. Klar, ich kann nur aus meiner Praxis sagen, da habe ich gerade andere Männer, die nämlich, wir nennen sie, also sie sind so extrem überangepasst, die haben schon wieder ein Riesenproblem. Die wollen es der Frau so recht machen. Mhm. Und ich finde das so rührend. Aber ich sag
und man nimmt die nicht mehr wahr als so Frau,
ist es.
Oder?
Und wir wollen natürlich auch einen Kerl haben. Also neulich habe ich gesagt, die Frauen wollen den Kranführer. So ist es jetzt ist ein bisschen übertragenen Sinne. Aber wenn jemand, und die verlieren sich selber dabei.
Ja.
Das heißt, ich sage immer, eine Hälfte für ihre Freundin, eine Hälfte für sie selbst. Das reicht. Das heißt, die wissen überhaupt, wenn ich sage, wie finden sie den Sex denn schön? Das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache, ihr geht's gut. Die sind so im Gegenüber, dass sie
sich
selbst...
Also da dreht sich das um, dieses
das habe ich natürlich, das liegt an meinem Job, aber das habe ich ziemlich oft, wo ich mal denke, das sind, nee, und das, wo ich habe gesagt, ja, das sind die jungen Männer, die so ein bisschen unsicher sind. Mhm. Was sollen die alles? Die sollen cool sein, die sollen dir besten Gesprächspartner
Papi,
sein.
Guter Papi sein guter und Papi Kinder sein,
die sollen mit nur Kohle nach Hause schieben.
Super kochen.
So alles, das sollen sie können, so all das. Und nachts sollen sie noch genau wissen, was zu tun ist. Da wollen die Frauen nicht 25 Mal gefragt werden, ist es so schön oder so. Da sollen sie die Verantwortung dafür übernehmen. Das ist doch wirklich viel, was
du schreibst, du beschreibst mich relativ präzise.
Wir haben, ja auf natürlich.
Punkt, du, auf den Punkt,
Hallo. Wir haben da neulich tatsächlich drüber geredet, weil wir waren auf einer Party eingeladen, wo wir ein bisschen über dem Durchschnittsalter waren.
Es könnten, hätten alles unsere Kinder sein können, ja.
Ja, nicht Kinder, aber so, wo uns so auffiel, dass die jungen Frauen eigentlich sehr
sichtbar
waren, ja. Genau. Und wir die jungen Männer eigentlich so gar nicht wirklich
fast unsichtbar
wahrgenommen ja. haben. Also so, dass ich mich schon, wenn man jetzt so maskulin, feminin sprechen will, schon fast sagen könnte, die Frauen waren eher maskulin und die Männer waren eher feminin, ja?
Ja, oder unklar. Oder zu
unklar, ja, genau. Ist das, was du meinst?
Also ja,
ist
das auch das. Also die sind so unsicher.
Ja.
Die sind so wahnsinnig unsicher. Das liegt natürlich an diesen ganzen Rollen, die auffüllen müssen. Aber wir müssen es auch an dieser Stelle sagen, es liegt auch manches Mal, und das habe ich wieder öfters in meiner Praxis, das sind Jungs, ich sage mal echte Jungs, auch Jüngere, die sind sozialisiert oft mit alleinerziehenden Müttern. Mhm. Die einen dollen Job machen, man kann es ja an dieser Stelle nur sagen, wie toll die kämpfen. Und so lernen die ihre Mütter ja auch kennen. Das heißt, das sind Löwen. Und die, wenn du allein ein Kind großziehst, wir wissen es, wir haben Kinder, was das heißt. Das heißt, die sind oft, lernen die schon Rücksichtnahme.
Ja.
Okay. Und das wollen die auch. Ich höre das ja.
Oder eben schon früh Partner auch zu sein.
Oder ne, für die Mutter. Auch das. Das höre ich mir ja ganz genau an. Das heißt, und wenn die nachher Freundinnen und Frauen suchen, dann sind das ja immer Anteile, das weißt du auch, Suse, die auch den Müttern entsprechen. Das sind Kämpferinnen und das sind so starke Frauen, sind die gewohnt. Und das heißt, die haben nie, ich frage dann so ganz profane Dinge, haben sie mal gelernt, gegen Baum zu pinkeln, welchen männlichen Vorbilder haben die? Mhm. Und manche Männer sind leider, haben sich grußlos verabschiedet, das muss man an dieser Stelle ja auch sagen, denen fehlen die inneren Bilder.
Also die Rollenbilder,
ja,
ne? Oder das Rollenmodell.
Ja, ja. Und das ist natürlich liegt an meinem Job, dass ich das öfters sehe, ne?
Ja, klar.
Du musst dann deine Abschlussfrage stellen.
Ach so, ja, genau. Stimmt. Meine Abschluss, ich bin, das ist Thema, ist, das holt mich hier so ein. Was macht dir Mut, wenn du jetzt in Richtung Sexualität und so denkst?
Dass Sexualität keine Frage des Alters ist, keine Frage der Größe 34 und dass man gerade im etwas älteren Alter eigentlich die tollste Sexualität haben kann, weil man hat keine Angst mehr vor Schwangerschaften, man kann sich ein bisschen mehr zeigen, man weiß, was man inzwischen gut findet und das finde ich großartig.
Ich ziehe jetzt sofort die Musik
Nein,
auf. Besser
stopp. Nicht. Und was hoffst du dir, wenn wir jetzt, also Pandemie, Brennglas, mehr Pornos, Singles haben ihre Probleme, was erhoffst du dir jetzt so mit hoffentlich der Pandemie so ein bisschen im Griff für unsere Zukunft? Und das muss jetzt nicht nur Sexualität sein.
Was ich gut fand, dass man mal wieder auf sich zurückgeworfen war, dass man mal wieder überlegt hat, dass es eigentlich auch ein gutes Leben ist, ohne 23 Partys irgendwie im Monat. Und dass man, das war nicht eigentlich mit das Beste, dass ich wirklich nur mit den Leuten war, die ich mag. Und nicht immer dieser Bussi-Bussi-Gesellschaft. Also ich muss dazu sagen, ich bin von Berufs wegen, arbeite ich mal abends, ich sehe gar nicht so viele Leute, aber natürlich sieht man dies und jenes. Ja. Und früher war einem das, also ich gebe das zu, war mir auch mal wichtig, hier mit hinzugehen und da mit hinzugehen. Manchmal musste ich auch die Gattin geben, das muss ich
natürlich
gar nicht.
Ich bin auch immer der Mann an ihrer Seite.
Ja, natürlich, ne? Genau. Naja, ich bin die Frau von, das war dann immer noch mal ein harter Einschnitt. Ja,
ich war auch immer die Frau von.
So.
Und deswegen macht doch einen Frauen-Podcast.
Ja, wir beiden
Frau
machen
von. Genau. Ich finde super Titel.
Auf jeden Fall hat man sich doch auch jetzt mal konzentriert auf Menschen, die dir wirklich wichtig sind. Mhm. Mit denen hattest du eine Bubble. Und das, muss ich sagen, fand ich jetzt gut. Und da weiß ich, dass ich damit in die Zukunft gehe.
Mein lieber Schatz, ich habe noch eine Frage an dich.
An mich?
Wir haben ja iTunes, wo unser Podcast auch immer die ganze Zeit drin steht. Ja. Wie machen wir denn das jetzt? Ich meine, wir können da nicht Sex reinschreiben, weil wir dann...
Doch, können wir.
Geht das wieder?
Ja, klar.
Aber dann fliegen wir ja immer raus oder werden
bei Apple, gesendet, weil wir, naja, wir gelten.
Geschwärzt.
Naja, nee, der Unterschied ist tatsächlich, dass der Podcast, den ich mit Katrin zusammen mache, der gilt als, wie sagt man, explicit, also als nicht jugendfrei, und wir gelten als jugendfrei. Wir werden dieses Problem auf jeden Fall lösen. Das war die wunderbare Katrin Hinrichs, die zusammen mit der wunderbaren Suse Schumacher alle Probleme der männlichen Sexualität besprochen hat. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe.
Ich danke dir und wir müssen das nochmal nachholen für die Frauen, weil ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu
tun. Unbedingt. Ja, danke, Katrin.
Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.